Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Himmlischer Vater, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Deine Güte ist besser als Leben. Darum wecke in mir die Liebe zu dir, die sich nicht vor dem Dunkel scheut, die alles hasst, was der Vereinigung mit dir und deiner Umarmung im Wege steht. Gib mir jetzt ein Wort, das morgen in meinem Alltag Wirkung hat, das nicht ohne Kraft meine Seele leer zurücklässt, sondern das mich jetzt mit dir verbindet. Amen. Wir Menschen sind so geschaffen, dass unsere Seele von Bildern und von Geschichten lebt. Die Bibel ist von Anfang an bis Ende eine einzige große Geschichte. Und zwar eine von denen, die dafür sorgt, dass man eigentlich die Fingernägel vor Aufregung und Spannung fast bis an den Grund abgebissen hat. Eine von den Geschichten, bei denen man das Atmen vergisst. Eine von den Geschichten, wo man erschrocken mit aufschreit und weint und lacht und vor Rührung aufschluchzt. Und das erst recht, wenn ich begreife, die Bibel erzählt meine Geschichte. Und die Bibel bietet uns Bilder, ob es die Gleichniserzählungen von Jesus sind oder die Art, wie Gott uns vor Augen gemalt wird. Da heißt es, der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Und dann sagt Jesus Christus von sich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Schaut her, ich bin sein Bild. Wer mich erkennt, der weiß, wie der Vater ist. Deswegen ist die Bibel auch kein Formelbuch, sondern ein Buch voller Poesie. Und darum sind christliche Künstler so ein großes Geschenk. Künstler, die Bilder für Geheimnisse des Glaubens finden, so wie zum Beispiel Caspar David Friedrich, der diesen Mönch vor der unendlichen Weite des Meeres gemalt hat. Oder Künstler, die die biblische Geschichte erlebbar machen, so wie das in den Oratorien von Johann Sebastian Bach der Fall ist. Oder auch die uns Geschichten erzählen, die die Glaubenswahrheiten tief in unser Herz hineinlegen, so wie zum Beispiel die Narnia-Bücher von C.S. Lewis. Einer dieser großen Künstler, wie ich finde, ist Ted Decker. Er hat eine Trilogie geschrieben, die heißt Circle, also die Kreistrilogie. Und er schenkt uns in seinem dritten Buch, White, also Weiß heißt es, ein unglaublich packendes Bild, wie ich finde, für die Taufe. Allein schon dafür lohnt sich dieses Buch. Wer spannende Bücher mag, ist da sowieso an der rechten Stelle. Das ist ein bisschen als Thriller aufgebaut. Aber da gibt es die Hordenmenschen. Hordenmenschen, das sind sozusagen die, die krank sind. Die haben eine Haut, die aufplatzt. Sie stinken, sie sehen nicht gut aus. Und sie haben eigentlich bei allem, was sie tun, irgendwie Schmerzen. Es ist so, als ob sie so eine dauerhafte Schmerzerkrankung hätten. Sie sind das Bild für Menschen, die von Gott getrennt in Sünde leben. Sie haben nicht nur immer Schmerzen, sondern sie verachten auch die Mitglieder des Kreises. Das sind Menschen, die früher mit ihnen zusammengelebt haben, aber die jetzt Gott lieben und ihm nachfolgen. In Ted Deckers Geschichte heißt Gott Elion. Sie sagen, diese glatte Haut von denen, die hier Elion nachfolgen, das ist doch unnormal. So läuft doch kein Mensch rum. Sie nennen sie Albinos. Sind doch komisch, abstoßend. Außerdem fürchten die Hordenmenschen das Wasser. Sie kommen ursprünglich aus der Wüste. Sie fürchten das Wasser, weil es ihrer kranken Haut Schmerzen bereitet. Und während die Hordenmenschen unter der Herrschaft eines mächtigen Anführers leben und ihre Ordnung von militärischer Gewalt geprägt ist, leben die Menschen des Kreises, also diese Albinos, nach den Ordnungen Elions in der großen Liebesgeschichte, wie sie genannt wird. Die Liebe von und zu Elion prägt ihr ganzes Leben. Was in dem Buch von Ted Decker die Hordenmenschen von denen des Kreises unterscheidet, ist ein Bad. Ein Untertauchen. Um zu dem Kreis dazuzugehören, muss man in einem der Seen Elions untertauchen. Das Wasser in diesen Seen ist anders als bei den anderen rot. Das ist so seit Justin, in dem Buch von Ted Dekker ist Justin das Bild für Jesus Christus, seitdem Justin sein Leben für sie gegeben hat, gibt es diese roten Seen. Und sehen Sie, die Hordenmenschen haben Panik. Die haben Panik vor dem Untertauchen. Das ist für sie das Allerschlimmste, als müsste man in heißes Wasser springen oder was Grausames machen. Das ist so, als würde man Hausaufgaben machen müssen oder sowas. Also, worst case. Das fürchten sie ganz schrecklich. Und man sagt auch, wenn man untertaucht, würde man sterben. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Man taucht auf den Grund des Sees und dann kommt der Moment, wo man erstickt, weil man unter dem Wasser ist. Und genau in dem Moment, in dem man erstickt, kann man mit einem Mal das Wasser am Grund des Sees atmen. Was erscheint, ist ein tödlicher Schrei Eljons. Auf dem Grunde des Sees erfüllt er das Bewusstsein von dem, der untertaucht. Es ist der große Schmerz Eljons über die Sünde der Menschen. Es ist, als wäre dieser Schrei noch schlimmer als das Ersticken und Ertrinken. Aber so, wie man plötzlich das Wasser einatmen kann, so begegnet man auf dem Grunde dieses Sees der Liebe Eljons. Und durch den Schmerzensschrei Eljons hindurch geht es zu einer unvorstellbaren Liebe, die einen mit einem Mal erfüllt und durchflutet. Und man wird so zu einem Teil von Eljons Liebesgeschichte. Und wer auftaucht, der ist geheilt. Die Haut ist gesund, die Schmerzen sind vorbei. Man hat eine glatte Haut und man stinkt nicht mehr. Und gehört jetzt zu Eljon. Keine Gewalt mehr. Man gehört zu denen, die von den Hordenmenschen zwar verfolgt werden und man ist auf der ständigen Flucht vor ihnen, aber man ist erfüllt von einer Freude, die alles Vorstellbare übertrifft. Im Blick auf das Kreuz sagt Jesus in unserem Text, ich lese noch einmal einige Verse daraus vor, meine Seele ist voller Angst. Soll ich da sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Nein. Denn jetzt ist die Stunde da, jetzt geschieht, wofür ich gekommen bin. Ich sage vielmehr, Vater, offenbare jetzt deine Herrlichkeit, für die dein Name steht. Jesus ist der, der ans Kreuz vorangeht. An den Ort, an dem unsere Schuld gerichtet wird und das Böse aus dieser Welt ausgeschieden wird. An den Ort des Sterbens. Es ist ein Ort der Nacht und der Gottverlassenheit, sonst hätte Jesus keine Angst. Es ist ein Ort, an dem Gottes Schmerzensschrei in Jesu Mund zu hören ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sehen Sie, unter seinem Kreuz schafft Jesus für uns einen Ort. So wie in Ted Deckers Buch Der rote See Eljons. Es gibt jetzt einen Weg zu Gott. Aber durch diesen Tod hindurch. Und weil Jesus für uns gestorben ist, wartet für uns auf dem Grund dieses Ortes, wartet im Sterben auf uns das Leben. Das Leben, das uns keiner mehr nehmen kann. Es fühlt sich an wie Sterben. Es ist ein Sterben und es ist ein Tod, aber einer, der zum Leben führt, zur Freude, zur Fülle in Gottes Arme. Wer dem Schmerz des Wassers aus dem Wege geht, der bleibt in dieser Trennung von Gott, in dem, was die Bibel Sünde nennt. Er bleibt darin gefangen. Und Jesus sagt deswegen, wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Also dieses Leben hier, was ich habe, dieses vergängliche Leben, diese 80 Jahre, 70 Jahre. Wer dieses Leben, wem das über alles geht, der verliert es. Und jeder von uns verliert es am Schluss. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss auf meinem Weg mir folgen. Sehen Sie, wir nehmen ja die Basisbibel, weil sie einfach zu verstehen und oft sehr gut ist. Aber manchmal braucht es schon wirklich die wortgetreue und kräftige Übersetzung eines Martin Luthers, dass wir verstehen, was wirklich gemeint ist. Bei Martin Luther heißt es so, wer sein Leben auf dieser Welt hasst, das ist krass. Wer von uns will sein Leben auf dieser Welt hassen? Es ist schließlich alles, was wir haben, nicht wahr? Und es gibt doch wirklich viel Schönes daran. Was meint Jesus? Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, warum? Weil wir erkennen, dass wir mit diesem Leben, so wie wir es führen, mit dem, was wir in Händen halten, nicht zu Gott passen. Weil wir schmerzlich spüren, dass all die Lust, die wir in dieser Welt suchen, nur ein Abziehbild von der Lust ist, die Gott für uns bereithält. Weil wir es mit uns selbst manchmal nicht mehr aushalten im Licht der Wahrheit. Weil wir es müde sind, um uns selbst zu kreisen, uns immer noch mehr selbst zu verwirklichen, noch mehr aus unserem Leben machen zu müssen, noch mehr mitnehmen zu müssen, noch mehr anderen Menschen gefallen zu wollen. Und weil wir uns an den Ketten dieser Welt, des Lebens in dieser Welt, wundgerieben haben. Übermäßiges Essen, Binge-Watching, auf Deutsch Koma-Glotzen, meiner Netflix-Serie, Koma-Saufen, Lästern, Mobbing, Pornos, Geldgier, Neid, Unzufriedenheit, weil wir unser Leben in dieser Knechtschaft hassen und uns nach der Freiheit der Kinder Gottes sehnen. Weil wir uns im Blick auf das Kreuz, an dem der Unschuldige, der Reine und der einzig Vollkommene sein Leben für uns gelassen hat, weil wir dort erkennen, das Kreuz ist der Spiegel und es ist der einzige Spiegel, der es uns in Wahrheit zeigt, weil wir dort erkennen, wer wir wirklich sind. Sehen Sie, das Problem ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel über die Epstein-Files oder sowas recherchiert und nachdenkt, dann hat man den Eindruck, zu was für abgrundtiefer Bosheit sind Menschen, die die Mittel und Wege und die Macht und das Geld dazu haben, eigentlich in dieser Welt in der Lage. Wenn ich an das Kreuz blicke, dann merke ich, ja, ich habe das Geld nicht, ich habe die Macht nicht, ich bin nicht in die Situation gekommen. Aber das steckt auch in mir. Jeder von uns ist zu allem von dem in der Lage, was wir in der Geschichte des Nationalsozialismus, im islamistischen Terror oder in der Welt der Reichen und Skrupellosen entdecken können. Egal, wo ich hinschaue in die Abgründe der Menschheit, ich werde mein Gesicht im Spiegelbild des Kreuzes wiedererkennen. Das Sterben, von dem das Neue Testament im Zusammenhang mit unserer Taufe und der Jesus-Nachfolge mehrfach spricht, ist dabei immer der Weg zum Leben. Es geht hier nicht um Selbstkasteiung, um sagen, das Leben ist schlimm oder es ist schwierig oder wir dürfen uns am Leben nicht freuen, darum geht es nicht. Nein, es ist der Weg zum echten Leben und zur Freude. Das ist das, was Gott für uns bereithält. Gott ist kein Miesepeter, der sagt, du musst aber immer schön rumlaufen und am besten hast du vielleicht wie ein Fakir Stacheln in deinen Füßen drin, in deinen Schuhen, damit es dir auch nicht zu gut geht. Und dann, wenn du irgendwas gerade genießt, dann solltest du vielleicht daran denken, was für ein böser Mensch du bist. Ja, hab nicht zu viel Freude an deiner Familienfeier. Und wenn das Essen gut schmeckt, dann solltest du vielleicht daran denken, dass es dir nicht zu gut schmeckt. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir uns selbst mit unserer Bosheit verhasst werden. Und es gibt keine Abkürzung in das wunderbare Leben, das Gott uns schenkt, als durch diesen Tod hindurch. Deswegen, Amen, Amen, das sage ich euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es Frucht. Ist das nicht das, was wir alle wollen? Frucht bringen, ein Leben haben, das voller Sinn ist, von dem es nachher am Ende heißt, dass Gott uns in Ehren annimmt. Sehen Sie, das gilt zuerst vom Tod Jesu am Kreuz, aber es gilt auch für unser Sterben in der Taufe. Ohne das Sterben Jesu am Kreuz gibt es keine Erlösung und Jesus würde alleine bleiben, weil keiner von uns den Weg zu ihm finden kann. Und ohne mein Sterben in der Taufe bleibe auch ich alleine, weil ich getrennt bleibe von Gott. In unserem Glauben geht es immer darum, das auszuleben, was in der geistlichen Wirklichkeit schon Wahrheit ist. Jetzt ist es wichtig. Man könnte, wenn man über das Sterben mit Christus spricht, sehr schnell auf einen gesetzlichen Weg kommen. Das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Dann bin ich irgendwann bei Martin Luther, der sich selbst geißelt und nichts mehr isst und die ganze Nacht auf dem Boden liegt und betet und mit sich selber ringt. Nein. Es geht darum, eine Wahrheit zu leben, die in der geistlichen Wirklichkeit schon Tatsache ist. In Gottes Augen bin ich in der Taufe bereits gestorben und mit einem neuen Leben beschenkt. Wenn du getauft bist, ist das die Wirklichkeit, die Gott in deinem Leben sieht. Du bist neu geschaffen und eine neue Kreatur. Das ist das, was Gott dir zusagt, ganz egal, was du in deinem eigenen Leben momentan siehst oder fühlst. Und jetzt gilt es genau das, Tag für Tag zu leben. In diesem Glauben zu leben. Ich sterbe Tag für Tag neu in meiner Taufe. Und wie mache ich das? Ich mache das, indem ich Gott Recht gebe. Indem ich bekenne, dass das Kreuz nötig war und meine Rettung ist. Wenn ich Gottes Wort lese und es steht gegen mich, dann weiche ich ihm nicht aus, sondern dann gebe ich ihm Recht. Das ist die Grundübung des christlichen Sterbens. Ich gebe Gottes Wort über meinem Leben Recht. Das ist der Anfang der Heilung. Und es zeigt mir, du bist stolz. Du denkst, du wärst aus eigener Kraft ein guter Mensch. Und es zeigt mir die Art und Weise, wie du andere Frauen anschaust. Es passt nicht zu einem Leben mit mir. Und es zeigt mir, du hast dein Haus eben doch lieber als mich. Zieh doch jetzt einfach in eine Wohnung und verkleinere dich. Weil es mir zeigt, du bist unversöhnlich. Geh jetzt endlich hin zu ihr und bitte sie um Vergebung. Oder im anderen Fall, geh und sprich Vergebung aus und lass den anderen los, ganz egal, ob er, was wir uns dann immer so in unserer Fantasie vorstellen, vor Reue und so, ne, auf uns, auf dem Boden vor uns hinkriecht, dann kann man ja immer gerne vergeben. Nein, vergib, ganz egal, ob die andere Person das einsieht oder nicht, lass los, weil mein Wort es dir sagt. Das alles sind die konkreten Momente des Sterbens im Alltag, in denen wir das Taufwasser nicht scheuen dürfen, obwohl es schmerzt. Keiner sagt, dass das einfach ist. Es schmerzt. Jedes Mal ein kleiner Tod. 1000 kleine Tode, und zwar jeden Tag der, der heute dran ist. Und jeder bringt uns mehr Leben und mehr Freiheit. Für jedes der Beispiele, das ich genannt habe, kann ich Ihnen das ganz klar sagen. In dem Moment, wo ich vergeben habe, was für eine Freiheit gewinne ich. Ich denke, ich verliere Macht über den anderen, dem ich vergebe, weil es mir so gut tut, mich daraus zu nähren. Er hat so Böses getan und er muss doch, und dann ist er doch in meiner Verpflichtung. Und dann gebe ich diese Macht, diese vermeintliche Macht, die nur mein eigenes Leben zugrunde richtet, ab und bin frei. Ich gebe irgendwas, woran mein Herz hängt, ich gebe es ab, vielleicht, je nachdem, was es bei dir ist. Ich gebe es ab und ich merke plötzlich, was für ein Frieden und für eine Freude an Jesus in meinem Leben ganz neu Einzug hält. Es fühlt sich erstmal wie Sterben an. Wer will das schon machen? Meine arme Frau muss es momentan erleiden, dass ich in dieser Fastenzeit meine Bibliothek zum großen Teil auflöse und ich jeden Tag dieses kleine Sterben tapfer beweine bei ihr. Das ist nicht im Sinne des Erfinders, aber sie erträgt es ganz stoisch. Der Punkt ist, es fühlt sich an wie Sterben, aber dahinter steckt Freiheit, Freude, die Verbindung mit Jesus. Das ist unser tägliches Sterben, dieses tägliche aus der Taufe heraus Leben. Sehen Sie, und das ist wirklich wichtig. Ich möchte ein Beispiel nennen. Es gibt viele Lebensbereiche, aber ein Beispiel, da ist ein junger Mann und er kennt die Gebote Gottes ganz klar. Du sollst erst mit einer Frau zusammenziehen und mit ihr die Einheit im Sex feiern, wenn du sie geheiratet hast und ihr gemeinsam beschlossen habt, Jesus nachzufolgen. Aber es fühlt sich so gut an. Und alle machen das doch. Hier wirst du sterben müssen. Das ist einer der Punkte, wo du Gottes Wort am Ende Recht gibst und wo die Frage steht, willst du jetzt hier sterben oder willst du weiterleben? Und das Ergebnis, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe es so oft erfahren, dass junge Menschen, die im Konfi-Unterricht, in der Jugendarbeit, an verschiedenen Stellen, sogar als Studenten mit Jesus angefangen haben, an diesem Punkt irgendwann gesagt haben, hier will ich aber nicht sterben. Ich will hier nicht sterben. Ich will hier mein Ding leben, ich will das leben, was alle leben und ich kann doch trotzdem ein guter Christ sein. Vielleicht sogar weiter in die Gemeinde gehen oder irgendwie denken, ich kriege das miteinander hin. Am Ende steht nicht die Freiheit, sondern steht der geistliche Tod. wenn ich nicht mit Jesus am Kreuz sterbe, dann wird meine Seele für Gott sterben. Und wie viele, die angefangen haben, haben deswegen aufgehört. Der geistliche Tod ist schlimmer als die kleinen Tauftode, die ich im Alltag sterbe, weil deine Seele für die Liebe Gottes abstirbt, für die Berufung deines Lebens. Irgendwann wird Gott dir nicht mehr Liebe bedeuten, sondern Gesetz wird eine Last sein und du wirst ihn von dir abwerfen. Und das, obwohl du die Liebe Jesu einmal geschmeckt hast. Wenn du dein Leben in dieser Welt nicht hast, das, was dein Leben ausmacht, wenn du dich vergrößern willst und eben nicht auf Gott vertraust, wenn du Gott immer kleiner machst, wenn du dich zum Gesetzgeber deines eigenen Lebens machst und wenn du dir Argumente für deinen Weg und deine Situation suchst, um dich selbst vor Gott und dieser Welt rechtfertigen zu können, dich ins Recht setzt, dem Wort Gottes gegenüber, und wenn du anfängst, Gottes Wort zu relativieren mit allen guten menschlichen Begründungen, wenn du diese Regung in dir, und die hat jeder von uns, oh, wir alle wollen es rechtfertigen. Haben Sie eine Ahnung, wie schlau ich darin bin, mich zu rechtfertigen? Du meine Güte, ich erschrecke selbst vor der Brillanz dabei. Wenn wir diese Regung unseres Herzens nicht hassen und ans Kreuz bringen, im Gebet, in der Beichte, indem wir vor einer Schwester, einem Bruder damit öffentlich vor Gott werden, indem ich umkehre und Gottes Wort recht gebe, dann wartet hinter dem, was mein Leben vergrößert, der Tod. Das ist der Ernst in dem, was Jesus hier sagt. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Bei den Hordenmenschen in dem Buch von Ted Decker gibt es auch Religion. Sie unterziehen sich kleinen, kontrollierten, schmerzhaften Waschungen, die der kranken Haut ein bisschen wehtun und ihnen die Sicherheit geben, Elion würde sie dafür achten und belohnen. Religion wird dann zum Zuspruch innerhalb des alten und verkehrten Lebens. Sehen Sie, Religion fürchtet nichts so sehr wie die roten Seen Elions, in denen man zu Tode kommt und für das alte Leben stirbt. Das geht auch in christlich. Die Tauftheologie, die in unserer Kirche weitgehend praktiziert wird, ist Religion in diesem Sinn. Sehen Sie, da ist ja vieles wirklich Schöne. Wie schön, dass dieses Kind geboren ist. Und wir freuen uns daran. Wir sehen wirklich Gottes Ebenbild darin. Und es ist wundervoll. Und dann kann ich dieses Kind segnen. Ich kann es Gott weihen. Ich kann ihm das Allerbeste auf dieser Welt wünschen. Ich kann für dieses Kind beten und ich kann es begleiten. Aber Taufe ist Sterben mit Christus. Und ist nicht, dieses Kind ist in Ordnung. Dieses Kind wird einmal sozusagen von Gott immer begleitet und gesegnet sein und er räumt alle Hindernisse aus dem Weg und Gott ist immer für dieses Kind da und wird dafür sorgen, dass seine Wünsche wahr werden und alles, was ich mir für dieses Kind wünsche. Verstehen Sie den Unterschied? Das ist Religion im Sinne der Hordenmenschen. Ich vergrößere das natürliche Leben. Und jetzt eine Warnung. Höre für dich. Tu dir einen Gefallen. Höre nicht für andere Menschen. Du hast nicht die Aufgabe, den, der neben dir sitzt, am Evangelium zu prüfen. Du hast die Aufgabe zu hören, was Jesus dir heute Morgen sagen will. Gott spricht heute Morgen nicht mit dir über andere. Ob die, die von Jesus reden oder die, die so groß tun im Glauben, ob sie auf dem Weg sind und bereit, jeden Tag den kleinen Tauftod zu sterben. Sondern Gott spricht mit dir über dich. Und du kannst dein gehasstes Leben in dieser Welt nur loslassen, wenn du Jesus liebst und ihm vertraust und das Kreuz mit all deiner Kraft umfasst. Nur in dem Glauben, dass am Grunde des Sees, dass am Grunde deiner Taufe, dass im Schmerz dieses Sterbens Jesus auf dich wartet als dein Leben. Das ist der große Schatz, den du gewinnen wirst. Ich hätte heute gerne, und damit kündige ich auch schon an, dass ich gleich beim Ende bin, ich hätte heute gerne davon gesprochen, dass es in der christlichen Tradition reiche Schätze gibt. Menschen, die uns auf diesem Weg Vorbilder sein können und uns begleiten. Gerne hätte ich von Simone Weil gesprochen, einer französischen Mystikerin des letzten Jahrhunderts oder von Johannes vom Kreuz. Sie gehören zu dem großen Chor 2000-jähriger christlicher Mystik, die von Dunkelheit und dem Absterben für Christus zu sprechen weiß. Der Weg ins Leben geht durchs Sterben. Das ist der Grundton des christlichen Lebens. Ich finde Gott, indem er sich mir als der entzieht, der mein natürliches Leben segnet und mir Wohlstand und Gesundheit schenkt und meinen Willen erfüllt. Indem ich mich selbst loslasse und meine Erwartungen an Gott, gerate ich in eine Krise. Und am Grund dieser Krise wartet Gottes Licht auf mich, das mich ganz neu einhüllt. Der Weg zum Kreuz, es ist der Weg durch das Sterben zum Leben. Darum höre das heute Morgen als Einladung zum Leben. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt, sagt Jesus. Der Herrscher dieser Welt wird gestürzt, aber ich werde über die Erde erhöht werden, nämlich am Kreuz. Und dann führe ich alle zu mir. Was für ein wunderbarer Herr. Amen.